sehen, dass wenn wir haben sozial die Sache da drauf gekriegt, dann natürlich zu Recht das schon war. Das glaube ich nicht, dass wir auch dann auch in Gesellschaften von anderen Leuten, die das auch nicht glauben, scheint das eben so nachvollziehbar. Sowohl hinsichtlich der Merkmale der Arbeitstätigkeit als auch hinsichtlich der Merkmale der Persönlichkeit.
Arbeitslosigkeit für so persönlich schädliche Arbeitsplätze zu ersetzen. Ne?
Das ist das eine Argument. Das zweite Argument ist noch ein bisschen schwieriger. Da muss man auch ein bisschen nachdenken. Und das tut der ganze Forschungsbereich, in dem wir uns da tummeln, jetzt schon seit einigen Jahren mit großer Intensität. Ja. Es gibt ja immer Versuche, solche Arbeitsbedingungen zu verändern und zum Positiven zu wenden. Es gab ja mal zu Zeiten der Brandt-Regierung und der Schmidt-Regierung sogar ein großes Forschungsprogramm Humanisierung des Arbeitswesens von Kohl. Ja. Und da gibt es so bestimmte Geschichten wie Gruppenarbeit, die man einführen soll und dadurch den anderen Spielraum erhöhen, etc. etc. Ja. Was heute sehr häufig als Alternative dargestellt wird, ist eine Arbeitsform, die sich heute sehr stark verbreitet, und das sind diese verschiedenen Formen von Freelancern oder Scheinselbstständigen. Die Soziologen sagen dazu die Arbeitskraftunternehmer. Ja. Das hat einen weiten Bereich, das ist also der wirklich gute Designer, der da irgendwo am Strand liegt und mit Laptop oder sonst was da schöne, gut bezahlte Aufträge erfüllt, bis runter dann zu eben dem Ausfahrer eines bestimmten Paketdienstes, der eine bestimmte Liste kriegt von Adressen, die er anfangen muss, und das in einer bestimmten Zeitvorgabe. Insofern ist es schwer, das einheitlich zu beurteilen. Bei dem Designer stimmt das natürlich, ja, vorausgesetzt, der kriegt genügend Aufträge. Das ist dann wirklich ein ganz guter Job. Ja. Für alle anderen Formen von diesen Freelancern und Scheinselbstständigen ist das sehr die Frage. Ja. Das Hauptargument ist immer, ja, die haben einen relativ hohen Handlungsspielraum. Das haben sie auch, wenn man diese klassischen Verfahren nimmt, die wir da so angesetzt haben und die ja eigentlich immer am Fließbandarbeiter angesetzt haben. Ja. Also gewissermaßen, was sie im Einzelnen tun, ist ihnen halt relativ freigelassen. Ja. Andererseits muss man aber da neben dem Handlungsspielraum im engeren Sinne dann noch eine andere Kategorie bedenken, das ist der Fernhandlungsspielraum. Ja. Also quasi die Vorgaben, die man kriegt. Diese Vorgaben sind offensichtlich inzwischen mehr ergebnisorientiert als prozessorientiert. Es wird halt nicht mehr gesagt, was du für einzelne Sachen hintereinander tun musst, aber das Ergebnis ist umso deutlicher. Ja. Dafür gibt es dann den schönen Spruch, macht was ihr wollt, aber seid profitabel. Ich erinnere mich natürlich dann für den Auftraggeber oder die Firma, in der ihr angestellt seid oder so. Ja. Und diese Vorgaben sind in aller Regel so eng, ja, dass das eigentlich nicht mehr mit Handlungsspielraum zu beschreiben ist. Also zum Beispiel die Zeitvorgaben, ja, oder die Pflichtenhefte, die man da bekommt, unter Berücksichtigung der Zeitvorgaben oder ähnliches. Der Unterschied ist nur, dass es jetzt nicht mehr der Meister ist, der da irgendwo hinten steht und bildlich gesprochen die Peitsche springt, ja, sondern dass gesagt wird, das sind Markterfordernisse. Ja. Ihr müsst euch an den Markt bewähren, und deshalb könnt ihr dann so viel verlangen, dann müsst ihr so und so schnell fertig werden mit eurem Softwareauftrag etc. etc. Ja. Es läuft aber auch dasselbe raus, nur mit dem Unterschied, dass man nicht nur der Fließbandarbeiter sein soll, sondern auch noch der falschgeschwingende Meister. Ja. Man soll das beide in einer Person vereinigen. Das nennen dann die Soziologen die sogenannte Subjektivierung. Ja. Also man soll gewissermaßen die Zwänge, denen man nach außen unterliegt, die meistens als Marktzwänge dargestellt werden, die kann man gar nicht, das sind in der Regel eben die Profitzwänge der Arbeit, der Auftraggeber, ja. Die soll man auch noch selber als richtig akzeptieren, und wenn es dann nicht geklappt hat oder nur unter größten Schmerzen klappt, dann programmiert man halt nicht schnell genug oder ist nicht kreativ genug etc. Ja. Das ist die eine Seite, also der Handlungsspielraum solcher Arbeitstätigkeiten ist in der Regel, die Designer mal ausgenommen und solche Leute, ja, sehr gering, obwohl es nicht mehr Fließbandarbeit ist. Ja. Also, eigentlich zunächst mal sagen, kann ja relativ viel machen. Schwieriges Problem zum Beispiel, dass der ganze Arbeitsanalyseverfahren funktionieren bei solchen Tätigkeiten nicht richtig. Ja. Die andere Seite ist aber umso deutlicher, wir haben gesagt, Handelsspieler und Stress. Ja. Also der Stress, insbesondere im Hinblick auf Zeitdruck, ist extrem bei solchen Tätigkeiten. Also nach allem, was man weiß, ja, ist das auch das, was immer meistens geklappt wird, und alle diese Freelancer haben dann so 70, 80 Wochenstunden. Ja. Was natürlich heißt, der gesundheitliche Verschleiß ist sehr stark, also Punkt 1, ja. Was aber natürlich auch andererseits heißt, also in der Freizeit ist man zu nichts mehr fähig, es gibt eigentlich keinen mehr als Spaß, ja. was die Familie und die Kinder betrifft, so was dann nach dem griechischen Motto, wer ist denn der fremde Mann, der da und so weiter und abtreibt, ja. Also auch das ist sehr schwierig. Und die geistige Leistungsfähigkeit und Flexibilität ist natürlich bei solchen Freelancer-Tätigkeiten eigentlich gefordert, aber machen Sie das unter diesen Stressbedingungen wahr. Ja? Und vor allen Dingen, wie lang halten Sie das durch? Also aller Wahrscheinlichkeit nach sind diese Leute mit 35 bis 40 ausgekobert und nicht mehr leistungsfähig. Zumal sie ja bei den schnellen technischen Fortschritten von der neuen Jugendgeneration dann schon wieder abgelöst werden. Und was haben wir dann? Sie sind nicht sozialversichert, sie sind nicht krankenversichert, ja. Ich weiß dann, dass wir da in 10, 20 Jahren haben werden an sozialen Problemen. Ja. Das also nur am Rande gesagt. Übrigens gilt ähnliches auch für bestimmte Formen der Gruppenarbeit. Ja. Da ist es häufig so, dass der Druck, der früher auf den Einzelnen nach Motto Fließbandarbeiter war, jetzt in die Gruppe hineinverlegt wird und die sich gegenseitig terrorisieren. Es gibt so einen schönen Spruch meines ehemaligen Mitarbeiters Manfred Moldaschen, der das mal in so einer Gesichtsuntersuchung gehört hat und deswegen sagen wir da, das Spruch heißt, die werden zur Hyäne, ja, die Leute in der Gruppenarbeit. Und das ist es ja auch nicht. Ja. Also man muss sehr vorsichtig sein mit solchen Behauptungen, dass diese modernen Arbeitsbedingungen in irgendeiner Weise humaner sind als die alten. Erstens mal können sie nicht human sein, wenn sie 70, 80 Stunden arbeiten und das schaffen sie ja gar nicht ohne Ecstasy oder Drogen oder sonst was. Ja. Und zweitens sind sie auch nach den alten Kriterien schädlich. Ja. Und zwar eigentlich schädlicher als alles, was wir vorher hatten. Also es gibt den schönen Ausspruch, Täter und Vorsam Leichenknaben gegenüber das, was jetzt passiert. Und zwar durchaus bei uns, ja, und durchaus auch in eurem Tätigkeitsbereich der Informatik. Okay. In verschiedenen Veranstaltungen werden wir auch dieses Thema weiter behandeln, vor allem im Seminar, wo es um die Arbeitskraftunternehmer mal gehen wird und auch in der Donnerstagsveranstaltung, wo es um Globalisierung geht, denn das ist ja sozusagen weltweiter Trend. Ja. Was hier eigentlich nur gesagt werden soll, ist Folgendes. Das, was ich am Arbeitsplatz tue, ja, das ist für meine Persönlichkeitsentwicklung und damit auch für das, was ich am Arbeitsplatz lernen kann, einfach ganz zentral. Und zwar unabhängig von allen irgendwie gearteten Weiterbildungsmaßnahmen oder so. Also Lernen in der Arbeit heißt vor allen Dingen, du brauchst einen einigermaßen akzeptablen Arbeitsplatz. Ja. Und das andere heißt dann aber auch, dass alles, was Erwachsene lernen, in diesem Sinne, im Hinblick auf ihre Persönlichkeitsentwicklung, sehr bedeutsam ist, sehr wichtig ist. Ja. Auch hier fällt einem natürlich erst die negative Seite ein, ja. Das ist das Scheitern, ne? Wenn sie also Leuten versuchen, in Weiterbildungsmaßnahmen was beizubringen, was ja, wie ich schon sagte, meistens ziemlich schlecht geschieht, ja. Und dann kommt nichts raus und dann ist natürlich nicht die übliche Interpretation der Weiterbildungskurs war schlecht, sondern die sind eben zu dumm, zu stark, zu alt und so weiter. Ja? Und das ging ja noch, wenn sie es nicht auch selber noch glauben würden. Ja? Und damit haben sie sozusagen alle positiven Effekte von Lernen exakt in ihr Gegenteil verkehrt. Ja? Sie haben mehr oder weniger Leuten auch noch die Möglichkeiten der Weiterentwicklung genommen. Und deshalb kommt einerseits darauf an, dass die Arbeitsbedingungen eben in diesem besprochenen Sinne und nach diesen Kriterien akzeptabel bis human sind. Ja, human, wo man ja euch schon gar nicht mehr davon reden, aber wenigstens nicht total Persönlichkeit zerstören, wie also Freelancer-Tätigkeiten oder Fließbandtätigkeit. Ja. Und zum anderen kommt darauf an, dass alles, was mit Lernen am Arbeitsplatz zu tun hat, qualitativ gut gemacht wird. Und nicht so deutsch schlecht wird, das heißt meistens passiert, wenn man diese ganzen Weiterbildungsmaßnahmen denkt. Ja, das ist eigentlich die Konsequenz, die man zunächst mal gleich tun sollte. Aber man könnte ja auch mal noch eine positive Seite bringen. Und das ist jetzt mein Kapitel 3. Wie ich schon befürchtete, werden wir 4 nicht mehr sehr hinkriegen, aber das schadet nichts, das kommt eigentlich in der ganzen Lehre. Aber 3 ist eben das arbeitsimmanente Lernen. Ja. Das heißt, wenn der Arbeitsplatz nicht vollkommen indiskutabel ist, ja, dann kann man sich eben am Arbeitsplatz weiterentwickeln und auch was Neues dazulernen, ohne dass das jetzt eine spezielle Weiterbildungsmaßnahme geschieht. Ja, man lernt einfach durch das, was da am Landbau auf einen zukommt. Wie gesagt, unter akzeptablen Bedingungen immer Neues dazu, und das ist also das Arbeitsimmanente, immanent von der Arbeit sozusagen innewohnen, ja, lernen. Ja. Und wenn überhaupt gelernt wird in der Arbeit, so ist dieses die weitaus überwiegende Lernform. Können Sie vielleicht auch mit Ihren eigenen Erfahrungen verbinden, wenn Sie schon Berufstätigkeit hatten, ja, also eigentlich lernt man am meisten eben durch die sogenannte betriebliche Praxis, ja. Die Arbeitspsychologen drücken das ein bisschen komplizierter aus, indem sie eben sagen, die Arbeitstätigkeit, jede Arbeitstätigkeit hat nicht nur eine Auswirkung auf das, was da materiell passiert, also erzeugt nicht nur ein Produkt, sondern sie erzeugt auch eine Veränderung im Arbeiten. Und das ist eben hoffentlich in manchen Fällen zumindest auch eine positive Veränderung im Sinne von Lernen. Ja. Da kann man nun verschiedene Arten von Lernen durchaus wieder unterscheiden, die unterschiedlich wichtig sind, jetzt vom positiven Lernen. Man kann natürlich auch Verlernen reinnehmen, ja, also was man nicht mehr ausführen muss, wo man keine Gelegenheit dazu hat, das verlernt man natürlich auch. Das Verlernen, das heißt, die Leute an ihrem Arbeiten müssen auch eine Menge, aber positiv gibt es auch was. Und das ist natürlich zunächst mal alle Arten von Hinzulernen, Erweitern, auch Differenzieren von unterschiedlichen Anforderungen, ja, auch Arten und Weisen, wie ich meine eigenen Leistungsvoraussetzungen organisiere. Das heißt, dass ich rechtzeitig dann auch mal ein bisschen meine Leistungsvoraussetzungen blockiere, weil ich weiß, das geht an die Knochen oder an die Substanz. Ja. Alles dieses lernt man, und das ist natürlich ein positives Phänomen am Arbeitsplatz auch dazu, ohne jegliche Weiterbildungsmaßnahme, ohne Pädagogen, die da rumstehen oder Psychologen, man tut es einfach, und das ist das Wichtigste. Ja. Sehr wichtig ist auch das sogenannte Erhaltungslernen. Ja. Da muss nicht unbedingt was Neues dazukommen, aber es ist gewissermaßen ein Schutz vor dem Einrosten dessen, was man kann, was man immer wieder macht. Ja. Passiert uns natürlich im Alltagsleben auch, ja. Also wenn Sie lange Klavier gespielt haben und dann machen Sie keine Erhaltungslernen mehr und spielen jahrzehntelang nicht mehr, dann können Sie mal angucken, was Sie da noch haben. Wobei beim motorischen Lernen das sogar noch vergleichsweise viel ist, verglichen mit anderen eher wissensbezogenen Tätigkeiten. Ja. Solche Formen des Erhaltungslernens gibt es auch in verschiedenen Varianten. Zum Beispiel ein wichtiges Erhaltungslernen ist der Wiederaufbau nach einer Pause. Da ist jetzt weniger so eine Kurzpause wie Urlaub, aber wenn Sie längere Zeit mal freigenommen haben oder wenn Sie das unfreiwillig auch hatten wegen Arbeitslosigkeit oder wenn Sie zum Beispiel Erziehungszeit genommen haben als Mutter oder Vater, ja, da muss man ja auch das gewissermaßen wieder einigermaßen aufbauen. Auch das gehört zum Erhaltungslernen. Eine sehr wichtige Form des Erhaltungslernens, ja, ist auch das Umorganisieren der Arbeitstätigkeit, wenn manches rein physisch nicht mehr so klappt. Ja. Heutzutage sagt man ja nicht mehr ältere Arbeitnehmer, sondern leistungsgewandelte Arbeitnehmer, das ist auch ein wichtiger Unwort. Ja. Es stimmt aber insofern, ja, als wenn ich die Gelegenheit dazu habe, sich natürlich auch, wenn es vielleicht körperlich oder hinsichtlich der Schnelligkeit dessen, was ich auch habe, nicht mehr ganz so gut ist, trotzdem noch meinen alten Leistungsstandard halten kann. Ja. Das ist dieses Umorganisieren bei Leistungswandel als Erhaltungslernen, das es häufig gibt, ja, womit dann auch häufig irgendwelche Defizite auch körperlicher Art ganz gut korrigiert werden. Also zum Beispiel, wenn man plötzlich behindert wird, aus welchen Gründen auch immer, kann man das sehr gut, ja. Ich habe es bei mir auch erlebt, es ist zwar rein juristisch, es ist auch eine Behinderung, ich bin dabei auch sehr beschädigt, der Anerkannte, aber trotzdem nicht so schlimm. Als ich meinen Asthma das erste Mal richtig bekam, dachte ich, das ist ein Auto, das kann ich keine Vorlesung mehr halten. Ja. Da muss man das halt lernen, dass man trotz dem Viertel normalen Atemvolumen da trotzdem noch durchhält und so. Es geht aber alles, ja, wenn man die richtigen Bedingungen und Möglichkeiten hat. Ja. Also Erhaltungslernen auch im Sinn von Wiederaufbau, von Umorganisieren und so. All diese Formen von Lernen werden uns in der Vorlesung, weil wir uns ja mehr mit organisierten Lernen befasst, nicht mehr so viel begegnen. Aber irgendwann muss ja auch gesagt werden, dass das eigentlich das Verbreitetste und das Wichtigste ist. Ja. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf das Wissen, sondern vor allen Dingen auf sowas wie Fertigkeiten, das habe ich automatisiert. Bezieht sich auch sehr stark auf die Sensibilisierung aller Sinnesorgane. Das lernen Sie insbesondere am Arbeitsplatz eben relativ schnell zu merken, da ändert sich irgendwas. Die Maschine tönt ein bisschen anders oder sonst irgendwas und darauf muss ich jetzt reagieren. Aber natürlich auch im Sinne von, dass man geistig die Sachen ein bisschen besser durchdringt. Die sogenannte Analyse und Synthese von unbestimmten Arbeitsaufgaben kommt natürlich auch da dran. Was hier besonders viel erörtert wird, ist das sogenannte Erfahrungswissen. Ja? Also als Produkt von arbeitsimmanentem Lernen. Auch das behandle ich in anderen Lehrveranstaltungen, der Basisveranstaltung oder in der Donnerstagsveranstaltung, in der Donnerstagsvorlesung sehr viel mehr. Hier will ich aber nur ganz kurz erwähnen, damit dieses Phänomen in auch präsent ist. Unter Erfahrungswissen versteht man, dass man etwas kann, ohne dass man nun eigentlich sehr genau sagen könnte, wie man das kann. Ja? Also die Verbalisierung oder die Explizierung ist sehr schwierig, deshalb nennt man das häufig auch das sogenannte implizite Wissen. Ja? Das passiert uns im Alltagsleben sehr häufig. Ja? Also ob es in einem Radfahren oder Skateboard oder Rollerblade oder ähnliches, das sind alles ziemlich komplizierte Geschichten, die wir da machen. Wenn Sie beschreiben müssten, wäre es ein bisschen schwieriger. Da ging es Ihnen vielleicht wie den Tausendfüßler. Diesen Gips kennen Sie ja, die Geschichte, Anekdote sozusagen, kennen Sie ja vielleicht. Wo also der Tausendfüßler da freundlich an den Weg ging, ja. Und dann kam irgendein böses Tier, ja. Wird meistens ein unfairerweise eine Kröte zugeschrieben, aber es kann auch irgendein anderes sein. Und das sagt ihm, toll, fantastisch, wie du das machst. Machst du das eigentlich mit auf dem Bein, dass das gut abläuft? Ja? Von da ab konnte der Tausendfüßler nicht mehr laufen, ja? Weil er darüber nachgedacht hat, wie das läuft. Ja? Und da ist schon was dran. Ja? Also manches läuft besonders dann gut, wenn man es nicht versucht, in Wissen überzuführen oder zu explizieren. Ja? Das haben auch zum Beispiel Maschinenschlosser. Ja? Insbesondere wenn sie an einer Maschine arbeiten, die sie schon seit langem kennen. Die haben da ein für sie kaum verbalisierbares Gefühl, wenn es gut läuft und wenn irgendwas schief läuft oder wenn ein Werkstück oder ein Werkzeug ausgetauscht werden muss, was ja, wenn man das nicht rechtzeitig macht, dann ziemlich im Ausschuss führt oder so. Offensichtlich kommt das zum Teil auch von einer Verfeinerung der Gefühle, ja, wenn das ein bisschen anders tut oder ein bisschen zu stark vibriert, hoppla, Stopp, Austausch und so, ja. Es kommt aber auch aus einem anderen, relativ schwer zu beschreibenden Gefühl, ich weiß, was da los ist und was da passiert. Ja. Und das können Sie auch übertragen auf etwas kompliziertere Tätigkeiten. Ich will jetzt den Informatiker-Job mal weglassen, da soll es das angeblich auch geben, aber nehmen wir mal sowas wie einen Arzt. Wir haben einen Arzt, der wirklich schon Jahrzehnte Patienten behandelt hat, einen Allgemeinarzt, also ein sogenannter Hausarzt. Ja. Der hat in der Regel, wenn ein Patient auch nur auf einen zukommt, schon eine bestimmte Hypothese. Ja? Ah, so wie der geht, wie seine Gesichtsfarbe ist, wie er tut, wahrscheinlich hat er das an der Niere. Ja? Natürlich heißt das nicht, dass sich darauf verlässt, da wird er jetzt dann schon noch seine Bluturin und sonst die Tests machen. Ja? Und Ultraschall und Röntgen oder was immer. Ja? Aber interessanterweise täuscht er sich vergleichsweise selten. Ja? Während der eben junge, unerfahrene Arzt, der vielleicht nur gelernt hat, dass alles Hand und Wissens passiert ist oder so, ja, nicht den blassen Schimmer hat und wahrscheinlich erst nach zwei Wochen rauskommt, was dem fehlt, ja, wenn er diese ganzen Resultate wieder zurück hat von den Labors und so. Also dieses gewissermaßen aufgrund langjähriger Erfahrung ist drin haben und wissen, was läuft, ja, das nennt man Erfahrungswissen. Und das ist eine außerordentlich wichtige Geschichte, etwas, was nur durch Praxis gewonnen und auch nur durch Praxis vermehrt oder erhalten wird. Und woran man mit irgendwelchen Weiterbildungskursen relativ schwer rankommt. Trotzdem muss man natürlich anschließen dran. Ja. Wie gesagt, in der Donnerstagsvorlesung wird uns dieses Phänomen des impliziten Wissens sehr stark noch beschäftigen, weil das eigentlich die Position E ganz wesentlich vorträgt. Aber hier soll es damit bei seinen Bedenken haben, es weiß ich dann noch irgendwelche Fragen. Nee, dann kann ich ja die letzten 4 Minuten, die wir noch haben, doch noch für den Punkt 4 nehmen. Schade ist nichts, wenn das zu kurz ist, weil das kommt jetzt im Laufe der Lehrveranstaltung immer wieder, ja, Forderungen an organisierte Lernprozesse. Wenn wir das jetzt alles wissen, dass die Menschen hauptsächlich in der Arbeit lernen, dass sie da Gutes lernen können, aber auch Schlechtes, dass vieles, was sie lernen, über dieses Erfahrungswissen läuft, ja, dann muss das ja irgendwelche Konsequenzen haben, ja, wenn wir Weiterbildungsmaßnahmen machen. Ja. Diese Weiterbildungsmaßnahmen haben ja bestimmte Merkmale. Sie haben zum Beispiel das Merkmal, dass es meistens Erwachsene sind, manchmal junge Erwachsene, Azubis, aber sonst nicht der Erwachsene. Also Leute, die schon gestanden sind. Dann, mal negativ formuliert, dass es Leute sind, die einiges verlernt haben. Vor allem haben die alle Art von schulischen Lernen. Ja, ziemlich verlernt. Also so hörbar und so das Papieren und daraus und so weiter. Ja. Dafür haben sie aber was Positives. Sie haben sehr viel Erfahrungswissen. Ja. Sie haben durch Erfahrung eine Menge gelernt. Ja. Häufig mehr als der, der da vorne sitzt und die weiterbilden soll. Ja. Und die Frage ist jetzt, was muss man da für Konsequenzen draus ziehen? Ja. Die Konsequenz eins ist daraus, dass die Erwachsene sind oder auch Jugendliche, ja, sie dürfen das nicht so machen, dass es nach Schule riecht. Ja. Sie haben keine Schüler vor sich, sondern sie haben Leute vor sich, die gewohnt sind, Praktisches zu tun und sich das auch selber zu organisieren. Das heißt, sie müssen versuchen, sehr stark praxisorientiert zu arbeiten, über Lernaufgaben oder Ähnliches, das kriegen wir in Teil 10 dann noch sehr ausführlich. Sie müssen auch beachten, dass diese Leute nicht sehr gerne gegängelt werden und sie lieber Dinge selber organisieren. Auch die Aufgaben, die sie zum Beispiel bekommen. Ja? Vielleicht haben sie auch gelernt, vielleicht sind sie auch so zusammen, dass das also in der Gruppe besser geht. Ja? Und insofern sollte man dann auch stark mit Lerngruppen arbeiten. Alles dies, wie gesagt, wird uns noch beschäftigen mit der Lernmotivation. Das ist auch so eine Geschichte, aber da haben wir dann auch noch eine eigene Stunde dazu. Dann habe ich gesagt, das zweite Merkmal ist diese Verlernproblematik. Ja? Nicht nur, dass sie die Schule inzwischen ablehnen, ja? Die haben häufig auch gar nicht mehr das drauf, wie ich jetzt gewissermaßen mir was aneigne, es sei denn, es ist eben Arbeitsgemeinschaft. Ja? Das ist alles lange her, ja? Und man kommt meistens schon mit gewissen Ängsten rein, soll ich wieder Schuld andrücken, werde ich da überhaupt den Test bestehen und so. Ja. Den können sie hauptsächlich dadurch begegnen, also außer dass sie natürlich die Schulendung machen werden, dass sie gemeinsam mit den Lernenden diese Problematik auch reflektieren können und dass sie eben entsprechende praktische Lerngelegenheiten schaffen. Problematik reflektieren heißt im Wesentlichen, dass man also gewissermaßen den Eindruck vermittelt, ihr geht eben nicht so exotisch zu, wie man das sonst in irgendwelchen schulähnlichen Institutionen macht, sondern ihr geht so zu, wie das mit eurer Berufspraxis zusammenhängt. Und damit sind wir natürlich beim dritten Punkt. Wir haben ja gesagt, sie haben Erfahrungswissen und sie lernen, sie haben Arbeitsgemeinschaften, Dinge gelernt. Ja. Das Entscheidende ist, an dieses Erfahrungswissen anzuknüpfen. Ja. Also nicht den Eindruck zu erwecken, als seien das alles kleine Dummies, von denen man jetzt weiß nicht, was ein Bit ist, ja, sondern versuchen erstmal klarzumachen, was eigentlich, das ist zum Beispiel also eine neue Methode der Programmierung oder Hauptprogrammierung an der Werkzeugmaschine lernen sollen, auf was das alles aufbaut, was sie schon alles können und entsprechend muss man auch ihre Fachkompetenz, die aus dem Erfahrungswissen kommt, anerkennen. Ja? Leiterbildungskurs ist schon in der ersten Stunde kaputt, wenn da so ein junger Schnösel vorne steht, ja, der meint, der weiß alles besser als die. Erstens stimmt das nicht, ja. Sollte man an diese Arbeitsplätze hinstellen, dann kriegt man ja sehen, was er weiß. Und zweitens wird er dann natürlich auch abgelehnt. Ja? Das heißt, wir müssen die Leute anerkennen als Experten, als Leute, die was kennen und können. Das fällt dem Weiterbildner eigentlich wahnsinnig schwer, aber nur dann funktioniert es. Und gleichzeitig heißt das natürlich auch, sie dürfen keine solchen Verbalwolken richtig über sich ergeben lassen, wenn wir das in Vorlesungen machen, ja. Sie nicht mit Algorithmen dabei durchschlagen, sondern möglichst schnell an die Praxis gehen und sie was praktisch tun lassen. Sie sehen, das hängt zusammen, da kommen macht dieselben Argumente bei allen drei Aspekten gleichzeitig. Und wir werden ja im Folgenden, wie gesagt, noch des Öfteren haben. Das Entscheidende ist eigentlich, dass sie diesen unterschiedlichen Hintergrund im Zusammenhang mit Arbeit und Persönlichkeit berücksichtigen bei den Leuten, die da vorhin sitzen und da nicht reinkommen wie jemand, der keine Ahnung von nichts hat. Okay, das war's dann. Arbeit und Persönlichkeit. Nächstes Mal gibt es über Lernziele.